ihr Lieben, willkommen zur Folge Nummer 33 von Watch This, dem Podcast über Filme, Filme, Serien und Filme. Wir sind zu dritt. Hallihallo Henning.
Moin.
Hallihallo Sebastian.
Hallo.
Wir sind auch ein bisschen verspätet, ungefähr eine Woche.
Ja.
Henning war ja schon fleißig mit hier Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt und hat professionell die Schuld auf andere geschoben.
Natürlich.
Ja, aber ich gebe es zu, ich bin schuld. Aber ohne Stimme podcastet sich's halt schlecht, ne? Ich habe die Zeit aber auch einfach ganz, ganz kreativ und produktiv genutzt hier und fleißig Sopranos geguckt. Ja, und es ist auch einfach viel zu heiß zum Podcasten gewesen, finde ich. Sehr abnormal hier, diese Hitze, furchtbar.
Ja, ja, 14 Grad ist echt.
Nur weil es bei dir war und jetzt blitzt es hier, Wahnsinn. Also, wenn ich plötzlich weg bin, dann Feuerwehr zu mir schicken. Ah, toll. Aber ansonsten würde ich sagen, wir legen mal los, oder? Hm? Ja. Womit fangen wir an? Ich habe es schon wieder vergessen, sind wir so lange hier. Trailer ist es. Okay, wir haben Trailer Nummer 1, einen Film, den wir schon mal hier besprochen haben, aber jetzt ein neuer Trailer, Scott Pilgrim vs. The World, ist diese Comic-Verfilmung, wo sich Michael Cera, wie üblich, verliebt. Was anders macht er in Filmen nicht. Und das Problem ist aber, dass seine Auserkorene 7 diabolische Ex-Freunde hat und er sie bezwingen muss. Tja, ich finde den besser. Ich war beim ersten Trailer relativ skeptisch, bin aber jetzt schon durchaus heiß auf den Film. War tolle Musik nämlich dabei.
Ja, ich fand's auch toll. Zwar total überdreht, aber irgendwie voll toll.
Gut, ich fand's nicht toll. Weil ich finde nach wie vor diese reingeschnittenen Comic-Elemente sowas von unglaublich unpassend.
Uff, boing. Boing.
Ich weiß nicht, ich finde es passt nicht und es ist weder lustig noch irgendwie wertet das den Film auf. Sondern eher ganz im Gegenteil. Das ist mich einfach extrem stört. Dabei ist der Anfang des Films eigentlich ja, oder der Anfang des Trailers wieder, wie auch beim vorherigen Trailer, eigentlich sehr interessant. Aber wenn es dann da losgeht mit eben zack, boing,
puff. Also ich finde, das passt super. Nee. Also du hast ja gesagt, zu gewollt verrückt. Ich finde, ja, genau, gewollt verrückt, aber genau richtig, finde ich.
Nee, überhaupt nicht überzeugend. Nein.
Ich finde, das stört aber auch gar nicht.
Doch.
Also,
Fällt auch gar nicht auf, wenn du das zum ersten Mal guckst. Aber egal, naja.
Ja, aber.
Fand's nett. Musik, wie gesagt, echt klasse und ein Blick wert, wenn man den ersten auch irgendwie interessant fand. Dann noch ein Film, den wir schon mal hatten, gibt's jetzt neues Material, diese neue Umsetzung vom Zauberlehrling mit Nicolas Cage. Die, ja, ich weiß nicht, finde ich immer noch sehr seltsam, diesen Zauberlehrling-Stoff in die Moderne zu transportieren. Was meint ihr zu der Idee so an sich?
Ich weiß gar nicht, was. Also ich müsste jetzt erstmal wissen, was ich beim letzten Mal gesagt habe, um mir nicht zu sprechen. Aber mich überzeugt es auch nicht. Immer noch nicht, vielleicht. Also,
ich glaube auch gar nicht, dass der Film, der kann durchaus unterhaltsam sein, muss gar nicht besonders schlecht werden. Trotzdem finde ich, dass das irgendwie so den Untergang von Nicolas Cage ein bisschen untermauert.
Also ja, er hat in letzter Zeit Filme, echt nicht so die Kracher am Start gehabt, ne?
Ne, gar nicht. Nee. Tja.
Also ich fand den Film schon, oder den Trailer schon ganz ansprechend eigentlich. Nur ich glaube, wenn der Film genauso effektüberladen ist wie der Trailer, dann könnte das durchaus nach hinten losgehen.
Ja, also wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass der Film insgesamt ganz unterhaltsam ist, aber ich weiß nicht, Nicolas Cage ist irgendwie mal hat mal eine Weile für bessere Filme eingestanden, finde ich.
Tja, ja. Und als Überleitung zu den anderen Filmen gibt's eine tolle Grafik, die seine Haarpracht in allen möglichen Filmen, denen er mitgespielt hat, zeigt.
Ich fand's ja schon erstaunlich, ich weiß nicht, ich habe mich sehr schwer getan, da irgendwas dem richtigen Film zuzuordnen.
Dafür war's ich habe auch fast überhaupt nicht schemenhaft. Ich habe auch gar nicht so bewusst wahrgenommen, dass er so viel unterschiedliche Haare hat, dass sich überhaupt irgendjemand damit mal auseinandergesetzt hat jetzt. Aber
er spielt schon sehr, sehr
abgefahrene
Leute oft so vom
Look. Doch, her. Wenn man das eben dieses Bild so betrachtet, das ist schon witzig gemacht und ja, stimmt schon. Also er hat sich da durchaus oft gewandelt.
Ja, also ja. Kommt mal zu den Shownotes und klickt auf den Link hinter dem Trailer. Ist schon sehenswert.
Ja.
Gut. Okay, mir fällt gerade auf, clever wie wir sind, haben wir vergessen, die Daten zu den Trailern dazu zu sagen. Es waren aber ja auch die Trailer, die wir schon hatten. Das passt alles in unser neues Konzept. Da wollen wir es nicht mehr. Nein, Quatsch. Also Scott Pilgrim vs. The World startet am 13. August in den Staaten und am 25.11. in Deutschland. Eine gewohnt kleine Wartezeit zwischen, naja. Und The Sorcerer's Apprentice kommt am 17. Juli schon in den Staaten und dann am 2. September hier in Deutschland. Große Klasse. Okay. Und was ist der nächste Trailer?
Der nächste Trailer ist Gulliver's Travels, oder spricht man das so? Travels.
Ja, ja, Gulliver's. Gulliver's
Reisen. Reisen. Ja, so. Gulliver's Travels. Also Gulliver's Reisen auf Deutsch. Das ist eigentlich ein relativ alter, relativ bekannter Roman, aber der spielt jetzt in dieser Verfilmung in der heutigen Zeit quasi.
Ich sehe, und da sich ein Muster abzeichnet.
Und der Gulliver wird eben gespielt von Jack Black.
Yes,
grandios. Ja, also im Trailer am Anfang war ich doch etwas überrascht irgendwie, weil ich so für mich das gar nicht zusammengepasst hat. Erstens Jack Black und dann noch heutige Zeit mit diesem Stoff irgendwie. Hm. Aber der Trailer ist so toll irgendwie. Also ich freue mich so dermaßen auf diesen Film.
Oh. Ich weiß halt nicht mehr, warum er aufgebrochen ist. Also er fällt ja los mit dem Boot irgendwie und strandet dann auf so einer Insel. Strandet oder? Ja, ich glaube schon, ne?
Ja.
Kennt jemand die Originalgeschichte?
Nee,
ich an, also, keine Sorge.
Nicht so richtig. Ich weiß halt nur, dass es irgendwie mehrere Teile gibt und im ersten Teil kommt der halt ins Land der Zwerge.
Ja,
das
ja,
ist genau. Dann wohl der Film. Ja. Und
aber ich glaube auch, dass das ja der Kern des Films schon sein Aufenthalt dort ist. Sehe ich doch so richtig, oder? Also ich glaube, die Vorgeschichte, die jetzt auch in dem Trailer kurz gezeigt wird, ist eher irrelevant. Jedenfalls ist das was eben auf dieser Insel passiert, also Jack Black mit ganz vielen kleinen Menschen, ist schon sehr unterhaltsam und sehr geil gemacht irgendwie.
Ja.
Okay, dann Gulliver's Travels kommt am 22.12. in den Staaten und am 30.12. hier in Deutschland. Mensch, da schneit's schon wieder. Da freue ich mich schon drauf. So heiß. Okay, und jetzt haben wir noch zwei Trailer für Serien. Die erste nennt sich
Rubicon. Und zwar ist das eine Serie von
AMC.
Von nicht, die auf AMC läuft.
Doch, auch von.
Sie produzieren auch von? Auch. Ja, alles klar. Danke.
Gern.
Und dieser Sender ist sonst
bekannt. Stört dich das, wenn ich dich immer unterbreche?
Nein, ich habe ja hier exakt die Worte, die ich vorlese immer. Und deshalb orientiere ich mich daran einfach.
Gut.
So, AMC ist sonst bekannt für Breaking Bad und Mad Men.
Ja.
Breaking Bad verfolgen wir ja, haben wir aber noch nicht vorgestellt, oder?
Nee. Breaking Bad hast du vorgestellt, mein Freund.
Echt?
Ja.
Schon lange her, ne?
Ja,
schon lange her. Ja, jedenfalls beides tolle Serien, also Mad Men weiß ich nicht, ich habe die erste Folge mal gesehen, ja, doch, ja. Aber konnte mich jetzt nicht so umhauen, also das schiebe ich noch ein bisschen vor mir her. Ja, aber der Trailer, der eben Rubicon darstellt, beziehungsweise den Piloten zeigt, oder Ausschnitte davon, handelt von einem, einem Mitarbeiter von einer Firma. Und diese Firma ist der Ausläufer einer Geheimgesellschaft, die überall auf der Welt ihre Finger in irgendwelchen politischen Machenschaften und sonst wo hat.
Ja, die Steinmetze.
Ja, sowas. Also, der Trailer war relativ langweilig, fand ich. Also,
ja, hat noch nicht besonders viel irgendwie fesseln können.
Nee, also und dem fehlt halt so ein bisschen, gerade wenn man jetzt liest bei den ganzen Vorstellungen, eben so Breaking Bad und so. Also Breaking Bad ist eine Serie, die mal komplett anders ist und so ein bisschen verrückt und wie auch immer. Und die Serie wirkt doch sehr normal. So.
Ja.
Muss nicht schlecht sein und ich finde die Geschichte ja auch relativ interessant, so Geheimgesellschaft und irgendwelche ja, keine Ahnung,
Verschwörung
im Hintergrund und
aufdecken will.
Aber sowas kann eben auch echt schnell floppen, wenn es zu albern oder zu übertrieben wird. Und ja, ich weiß nicht, also bis jetzt
ist halt
so richtig überzeugend.
Gerade deshalb nicht interessant, einfach, wenn man es in Relation dazu setzt, was AMC bisher so ins Programm genommen hat.
Ja,
also die haben eben
Breaking Bad
und Mad Men.
Genau, und
was Mad Men
ist ja,
gefeiert ist.
Ist ja eine Serie, die in den, ich weiß gar nicht, in den irgendwann Mitte des 20. Jahrhunderts spielt, also irgendwie so USA, New York, Werbebranche und
so früh? Ich dachte 60er.
Oder 60er, ich weiß gar nicht. Doch, wahrscheinlich eher so 60er oder so. Und handelt eben ja, von so einem Typen in einer Werbeagentur und ist eben deshalb so beliebt, wohl auch, weil es alles sehr originalgetreu ist.
Ja.
Und eben so eine ganz spezielle Atmosphäre dadurch geschaffen wird.
Und ja, das ist ja auch eine Stärke von Breaking Bad irgendwie, dass es sehr authentisch wirkt. Ja,
ja, aber eben auch eine
abgefahrene Story, aber wenn du die erstmal als Grundlage nimmst, dann könnte es
ja, aber es ist so eben passieren. Halt was Besonderes. Also nichts irgendwie, ja, was man so von der Erzählweise und von der Darstellung schon kennt. Und Rubicon ist da eben schon ein relativ krasser Kontrast so in Richtung Durchschnitt.
Also, ja, aber von der Story her.
Ja.
Aber einfach mal gucken. Also ich werde da auf jeden Fall mir das anschauen und beobachten. Also geht erst auch ab August los. Aber ich bin da gespannt drauf. Und wenn das auch ein Hit wird, dann hat AMC ein ganz schön gutes Standing.
Ja.
Tja, okay. Und wie versprochen haben wir noch einen Trailer zu einer Fernsehserie. Und da, ich will mich nicht weiter aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das wird ein Kracher. Und zwar handelt es sich um Boardwalk Empire, die auf HBO laufen wird. Killer-Argument Nummer 1 in HBO. ist geschaffen von einem Herrn namens Terrence Winter, der schon Emmys gewonnen hat für seine Arbeit bei den Sopranos. Und umgesetzt wird die Serie von Martin Scorsese. Also da ist schon mächtig Dampf dahinter. Und ich finde die Story-Prämisse absolut großartig. Und zwar, es spielt in Atlantic City am Höhepunkt der Prohibition. Und es spielt einen der Hauptcharaktere Steve Buscemi, was auch nochmal, also ich finde nichts Negatives, sondern immer nur mehr Zeug, was mich diese Serie angucken machen will. Und Steve Buscemi spielt einen Herrn Thompson, der so in Atlantic City den Ton angibt. Der ist quasi sowohl in der Politik relativ gut dabei, als aber auch so im Alkoholschmuggel und so drin und bei den Gangstern ganz gut dabei und fühlt sich da aber auch bei Weiben sehr wohl. Der kommt da ganz gut klar mit diesem Doppelleben. Und ja, wird einfach, ich meine, man kennt es ja von den HBO-Serien, lang und umfangreich und ausführlich und detailgetreu vermutlich diese Zeit beleuchtet werden. Und das finde ich absolut geil. Finde ich total interessante Zeit. Ich bin ja sowieso jemand, der meint, dass man die Prohibition wieder einführen sollte. Aber, Scherz beiseite. Ich den Trailer unbedingt angucken. Man merkt sofort, okay, das ist wieder HBO-Niveau. Ich meine, jetzt, wo ich gerade quasi letzte Woche mir die Sopranos reingezogen habe, das ist für mich fast wie eine Fortsetzung, ja, weil das auch so dieses Gangster-Umfeld bisschen ist. Finde ich super. Natürlich andere Zeit, ja, Prohibition, aber großartig. Und die Namen sagen eigentlich alles. Das
aber hat Scorsese schon häufiger oder überhaupt mal irgendeine Serie?
Serien? Das weiß ich nicht.
Ich glaube nicht.
Nee. Aber das ist ja auch, weiß ich nicht, bei den HBO-Serien eigentlich immer so, dass die eine Klasse haben, die du sonst von Filmen kennst.
Oft, ja, klar.
Habe ich mir oft jetzt bei den Sopranos gedacht, da sind Filme, sollten froh drum sein, wenn sie auf dem Niveau inszeniert werden.
Ja.
Und das kommt im Trailer auch rüber. Ja, also unbedingt mal angucken. Ich denke, dass das ein großer Hit werden kann auf HBO. Gut. Damit dann aber genug Trailer. Und wir kommen zu den News. Wir waren ja jetzt 2 Wochen weg. Was ist denn so passiert?
Also erstmal ist was Trauriges passiert, nämlich Dennis Hopper ist gestorben. Das war ein sehr toller Schauspieler und auch der Regisseur von einem bekannten Kultfilm namens Easy Rider.
Der hat schon einen eigentlich mal gesehen.
Easy Rider? Ja, ja, habe ich auch gesehen. Hast du ihn noch gesehen? Aber du kennst den Soundtrack. Ja, war glaube ich, extrem kurz nach unserer letzten Aufnahme, wenn nicht sogar währenddessen, dass das rausgekommen ist, ne?
Ja.
Und schade drum, echt. Also ich meine, ich fand es dann ganz interessant irgendwie, dass die Filme so, mit denen ich ihn kennengelernt habe und die ich auch so im Wesentlichen in Erinnerung habe von ihm, das sind schon eigentlich die von seinem zweiten Karrierehöhepunkt, nachdem er eh schon eigentlich eine fette Karriere hinter sich hatte und einen Absturz und dann nochmal zurückgekommen ist. Und schon erstaunlich irgendwie. Es ist auch sehr empfehlenswert, sehr sehenswert. Vielleicht kennt jemand die Sendung auf Arte, Tracks. Die haben dann auch einen so Bericht über sein Leben, / Lebenswerk, relativ schnell gesendet. Kann man, ich hoffe, das ist jetzt noch online, das ist ja da irgendwie zeitlich begrenzt gewesen, glaube ich. Ich verlinke es mal, falls es noch geht. Ist sehr sehenswert. Ja. Was ist so euer Dennis Hopper-Film? Ich glaube, mein erster war Speed, wo er den Bösewicht gespielt hat.
Ja, das war ist schon einer der Filme, glaube ich, auch, die ich relativ früh eben gesehen habe.
Und Waterworld hat er auch den Bösewicht gespielt, oder?
Da war er. Aber er hat schon gern und oft den Bösen
gespielt. Tja, naja, gut. Schade, wirklich, möge er in Frieden ruhen. Und was ist noch passiert? Ja, ganz toll, es waren auch irgendwie die MTV Movie Awards, ne? Habt ihr alle geguckt, oder?
Natürlich.
Klar, ihr guckt ja sowieso alle Awardshows. Ich meine, wer könnte so interessanten Kategorien wie bester Kuss oder bester What the Fuck Moment widerstehen? Oder was gab's denn da noch? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Aber wirklich sehr. Hast du es gesehen?
Ja, in Teilen. Ich hab's mir nicht ganz angetan. Ein bisschen viel Twilight war's.
Irgendwas Spannendes außer Twilight oder
anderen dummen Kram. Es war ziemlich grausam. Also die waren früher auch eigentlich ganz lustig anzugucken, aber nee. Es war schon mehr Zeitverschwendung. Und es sei auch nur, weil es halt hier erwähnt, gibt es eigentlich echt nichts Großartiges zu erzählen. Kommen wir lieber zu interessanteren Punkten aus Haus. Was ist noch so passiert?
Es gibt eine kleine Casting-Neuigkeit bei X-Men First Class, nämlich Charles Xavier wird, also der junge Charles Xavier wird gespielt von James McAvoy. Den kennt man aus Pan's Labyrinth, glaube ich.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Und aus Geliebte Jane und aus Abbitte zum Beispiel.
Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich kenne das Gesicht, kommt mir bekannt vor.
Und aus Wanted.
Oh Gott, ja.
Das war doch das, mit dem um die Ecke schießen, der war geil.
Ja. Den fand ich auch gut.
Schreckliche.
Viele wohl nicht.
Nee, echt, das ist ein ganz, ganz grausamer Film. Also absolut Untergang von irgendwie. Weiß nicht, das nee. Aber haben wir uns ja auch schon mal ausführlich
drüber ausgelassen. Bevor wir streiten, X-Men, haben wir auch, glaube ich, schon mal kurz irgendwie drüber geredet, oder? Ich finde das schon eigentlich eine ganz interessante Idee, so den Ursprung von, ich meine, der Charles Xavier, wer das nicht mehr weiß aus den X-Men-Filmen, das ist eben der im Rollstuhl, der alte, der aus Star Trek.
Der ist vor kurzem zum Sir ernannt
wurde. Ja, richtig, und so. Richtig,
genau. Zum Ritter geschlagen wurde.
Captain Picard's Facepalm. genau. Gut. So viel nur dazu. Ne? Da gibt's da schon einen Termin und sowas?
Weiß nicht. Nicht, dass ich wüsste.
Schätzungsweise 2011 oder 2012, ne? Ja, hier steht 3. Juni 2011. Ist angepeilt.
Ja, aber was vielleicht auch noch ganz interessant ist, wenn wir gerade bei X-Men sind, beziehungsweise bei diesen Spin-Offs, der Darsteller von dem Magneto, Sir Ian McKellen, der hat bekannt gegeben oder hat irgendwie verlauten lassen, dass er sich zu alt fühlt, um den nochmal zu spielen, weil jemand mit so viel Falten wie er will man nicht mehr im Kino sehen oder nicht mehr als Magneto sehen, hat er gemeint. Und darum wird es wohl leider, wie ich finde, niemals ein X-Men Magneto-Dings geben.
Schade, ja. Also der war schon gut, aber er hat schon irgendwo recht. Also Magneto war in den Filmen ja doch recht agil eigentlich noch, ne?
Ja.
Naja, gut, ja, kann man nichts machen. Dann, was haben wir denn noch Schönes? Oh, weia. Jetzt.
Ja, der Guillermo del Toro war ja bisher so als Regisseur für diese zwei The Hobbit-Filme angesetzt, aber der hat sich jetzt davon verabschiedet, weil es das wird das ja dauernd hinausgezögert und verschoben.
Das ist echt brutal. Also ich habe das dann mal durchgelesen, das hat ja wirklich schon seit, was stand da, 2008 oder so, ist er umgezogen nach Neuseeland und so. Wahnsinn.
Ja,
und seitdem krass wird da rum verschoben und sonst was. Ist ja verständlich, dass er da keinen Bock mehr drauf hat, ne?
Ja.
Also echt, also so komplett mit Familie und so da runtergezogen, alles irgendwie geopfert, damit er diesen Film machen kann. Ja, und woran liegt's? MGM, ne? Mhm. Weil die keine Kohle mehr haben. Wir haben ja auch schon oft irgendwie über den Hobbit, naja, was heißt oft, aber einige Male dann so, jetzt ist der Termin fix und jetzt fangen sie dann zum Drehen an und so gesagt. Also als ich es gelesen habe, war so meine erste Reaktion so, schon wieder, also wie bei Spider-Man, ja, wo du irgendwie dreimal davor so, jetzt, es gibt doch die Neuigkeit, jetzt haben sie einen Termin bestätigt, ja, und jetzt alles anders, Reboot und mehr Teenage, und, insofern, ich weiß nicht, ich freue mich immer noch auf die Filme, aber die sollen einfach jetzt dann mal machen und nicht dauernd irgendwie hier so hin und her, das geht mir auf die Eier.
Tja.
Aber es ist schade drum, es ist lesenswert, was er schreibt. Ja, er ist da sehr auch mit den Fans irgendwie verbunden und es schmerzt ihn auch sehr, die Entscheidung, aber es blockiert halt irgendwie sein Leben komplett, ja, weil er sich auf nichts anderes auch einlassen kann, hat er gesagt. Hm. Schon auch mal lesenswert, was er so schreibt.
Tja.
Gut, nicht lesenswert, sondern sehenswert ist das nächste. Ich hoffe, jeder, der uns hier zuhört, kennt TED.com. Diese tolle Webseite, wo man sich tolle Videos angucken kann von cleveren Menschen. Und wer sich an Minority Report erinnert, der weiß auch bestimmt, dass es da ganz, ganz clevere User Interfaces gab. Da kann das iPad einpacken mit seinem langweiligen Touch-Display. Da gab es so diesen coolen Handschuh, wo du dann Zeug auf dem nicht existierenden Display rumschieben hast können und sonst was. Und da spricht in diesem speziellen Video, auf das ich da hinweisen möchte jetzt, einer, der am Design-Konzept dieses Interfaces von Minority Report eben beteiligt war. Und die haben quasi da wirklich Energie reingesteckt beim Planen, wie sie es getan hätten, wenn sie das in echt entworfen hätten. Ja, sie haben es dann nicht umgesetzt in echt und so, aber Da gibt es ewig viele Seiten Theorie, wieso das hier so Sinn macht und sonst was. Und er demonstriert dann auch ein bisschen was davon, wirklich mit so einem Handschuh auf der Bühne. Ist schon ganz abgefahren, so die Zukunft
aber,
vom User-Interface.
Aber das Ding wurde doch auch so dermaßen ausgeschlachtet. Also die haben doch da in eigentlich jedem Film oder jeder Serie, die irgendwie sowas einbauen konnte, gab es doch irgendeinen Kram, wo ein Typ vor der Wand stand und irgendwie rumgefuchtelt hat. Also ich fand das teilweise schon echt penetrant, wie auf so nicht existente Interface-Geschichten irgendwie, ja, dass man das immer wieder darstellen musste. Also
Minority Report nichts dafür.
Nein, da war es ja auch cool und überhaupt kein Vorwurf jetzt an die. Also ich finde das auch total nett, wenn solche Leute mal ein bisschen Hintergrund präsentieren und mal zeigen, was sie sich da eigentlich so bei gedacht haben und wie sich sowas entwickelt.
Ja, also wer die TED-Videos nicht kennt, das sind so sehr knapp und kurz gehaltene informative Vorträge. Das dauert, glaube ich, um die 10 bis 15 Minuten und ist straightforward, nicht so super in die Tiefe, dass man gar nichts kapiert oder so, ist echt sehenswert.
Ja.
Genau, ja. Dann, es ist ja mittlerweile eine Lösung gefunden worden für dieses Ölproblem im Golf. Man hat die WM reingesteckt und es scheint gelöst. aber davor, wir waren ja, wie gesagt, zwei Wochen nicht da, gab es da auch interessante Ideen. Und zwar, perfekt, wir haben ja, sind wir wieder bei Waterworld. Apropos Waterworld, ein Grund, warum ich das auch hier ansprechen wollte, wie fandet ihr denn Waterworld? Habt ihr den überhaupt gesehen?
Natürlich.
Natürlich. Das sagt mir gar nichts.
What, echt? Mit Kevin Costner?
Diese, der wird doch aber auch ungefähr so alle halbe Jahr mal wieder ausgestrahlt, oder nicht?
Das so, mag so sein, gefühlt. Ich habe im Fernsehen nichts mehr am Hut.
Habe ich das Gefühl. Nein, ja, ich habe den auch mehr als einmal gesehen und ich finde den eigentlich, finde den sehr gut.
Schon, ne? Weil Der wird doch immer total verrissen. Also immer, wenn ich von dem was lese, wird der total runtergemacht.
Nö, ich finde die Geschichte gut, also nett.
Der ist ja schon sehr alt jetzt auch.
Das hat er nur auch schon ein paar Jahre
zu einer Zeit irgendwie, als ich überhaupt nicht wahrgenommen habe, was da irgendwie für ein Monumentalprojekt dahinter steht. So, weiß ich nicht, wie jetzt bei Avatar oder sowas. Ja, der war ja auch, das war glaube ich seinerzeit der teuerste Film überhaupt und.
Nö, aber
da riesen absolut. Wassertanks gebaut
und so. Ich unterhaltsam und
ja. Mich wundert das immer. Naja, okay, auf jeden Fall ist es so, dass auch bei dem Film Kevin Costner irgendwie ja sehr investiert war, so in das, was mit dem Film so mitschwingt, so von wegen, ja, die Erde geht zu Ende, weil die Ressourcen aufhören und Polkappen schmelzen und sowas. Und in dem Film gab es eine Maschine, die mehr Wasser zu Trinkwasser machen sollte. Und er hat während der Arbeit an dem Film dann auch so Wissenschaftlern ewig viel Kohle gegeben, damit sie so ein Gerät wirklich bauen, ja, um Meerwasser trinkbar zu machen. Und es gibt anscheinend auch echt Prototypen davon.
Aber so eine Meerwasserentsalzungsanlage ist doch eigentlich nichts Neues. Oder ist das jetzt mehr
da, so ein... Da spielt auch noch Reinigung mit. Also ich weiß die genauen Hintergründe nicht so genau, habe ich es mir nicht angeschaut. Aber es scheint schon was eher Komplexeres zu sein. Oder es kann auch einfach sein, dass es damals noch nicht so weit war, wie das heute jetzt vielleicht standardmäßig ist. Ja, es scheint aber einfach was Interessantes zu sein. Der Costner hat das Ganze Ocean Therapy genannt, diese Geräte, und sie haben eben jetzt BP hat da so ein paar Geräte irgendwie eingeflogen und sie probieren da jetzt mal rum, ob das irgendwas bewirken kann. Also scheint schon.
Waterworld-Technik.
Genau, Waterworld-Technik. wie Filme die echte Welt beeinflussen. Ich finde das sehr faszinierend. Ich werde mir das auch nochmal genauer durchlesen. Ich komme jetzt überhaupt nichts jetzt hier, wo man auch noch 10 Stunden Fußball am Tag schauen muss, aber. Ja, es nimmt kein Ende. Wen haben Sie noch gefragt? Ich finde es schon irgendwie lustig, dass Sie sich da in der Filmindustrie so umhorchen. Wir wissen ja schon, dass James Cameron irgendwie sehr investiert ist in die Umwelt und so. Und da, mit dem haben Sie auch ein Treffen einberufen mit Wissenschaftlern und Akademikern und Offiziellen von Washington und so weiter und so fort. Und eben James Cameron, und haben beraten, was man da so machen könnte und was er für Ideen hat. Es ist sehr abgefahren. Vor allem, es gibt auch eine South Park-Folge anscheinend, wo sie tatsächlich irgendwie Michael Bay und sonst wen konsultieren bezüglich irgendeiner Umweltkatastrophe. Sehr bizarr, wie sich dann irgendwie die Film- und Serienwelt doch in der echten Welt wieder abbildet, finde ich.
Das zeigt aber auch so ein bisschen die Verzweiflung der anderen Seite.
Mhm, durchaus, ja. Na gut, okay. Also lieber wieder zu fröhlicheren Themen als diesem Ölproblem im Golf.
Ja.
wieder zu einem Film, nämlich Catch 44. Das ist ein Drama mit Bruce Willis, Forrest Whitaker und Malin Ackerman.
Mhm, nom nom nom. Die aus Watchmen, wer sich nicht mehr erinnert.
Ja. zur Story selber ist noch nicht so viel bekannt. Es dreht sich um drei Frauen in einer ungewöhnlichen Situation, und es spielt ein psychopathischer Killer, ein älterer Trucker und ein wahnsinniger Kantinenkoch mit.
Ja. Klingt vielversprechend.
Aha, ja.
Okay, ja. Na gut. Ein wahnsinniger Fremder, okay. Na gut, ja, also der Killer ist Forrest Whitaker, lese ich gerade. Mal gucken. Da werden sie jetzt im Juli anfangen zu drehen. Sonst ist noch nichts bekannt, datumstechnisch. Mal schauen, was das wird. Oh Gott, ja. Und was haben wir noch für einen tollen neuen Film angekündigt bekommen?
bei Tropic Thunder gab es einen exzentrischen Produzenten,
ja,
der gespielt wurde von Tom Cruise. Und für den gibt es jetzt einen extra Film, wo er diese Rolle voll ausleben darf. Und ja.
Ja, es sind so die Nachwehen von den Movie Awards, ne? Da hat er ja auch diesen Charakter nochmal zum Leben erweckt.
Ja.
Ja, ich weiß ja nicht.
Also das, was ich bei den Movie Awards und so drumrum mit diesen Werbeclips davor und so gesehen habe, das fand ich eigentlich alles ziemlich toll. Aber es war schon immer so auf die gleiche Schiene irgendwie so.
Ich glaube nicht, so, dass das einen Film trägt einfach.
Nee,
kann
eben.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja.
Und ich finde es halt schade, weil ich finde es großartig. Ich liebe es. Ich habe mich kaputt gelacht darüber. Ich habe Tropic Thunder auch ja wirklich gemocht und auch deswegen. Mhm. Aber ein Film, nee, ich kann ich mir nicht vorstellen.
Frag mich halt, wie das dann funktionieren soll. Das muss ja auch irgendwie so eine Art Story drumherum geben.
Ja, aber der, ja, eben, der Charakter ist einfach, weiß ich nicht, ist nichts für eine Story. Und tja, mal gucken. Finde ich irgendwie noch sinnloser als den Film für den dicken, fetten, gestiefelten Kater aus Shrek. Schauen wir mal, was da draus wird. Man kann sich ja, kann man ja nichts machen, ne? Gut. Doch. Ja, dann sind wir mit den News auch schon durch und kommen zu Filmen, die es schon gibt. Und ja, ich habe nichts geguckt, Sebastian hat nichts geguckt. Das heißt, wir gehen jetzt und Henning macht den Rest alleine.
Ich mache dann, ich rede dann noch ein bisschen.
Nein, ja. Spaß beiseite, was hast du denn geguckt?
Film Nummer 1 ist In the Electric Mist. Mord in Louisiana.
Finde ich ganz lustig, als ich den Titel gelesen habe, als du es reingeschrieben hast. Du hast ja erst nur den Originaltitel reingeschrieben. Ich habe mir gedacht, was ist denn das für ein Film? Und habe den dann zufällig vorgestern, als ich beim Shoppen war, im DVD-Regal stehen gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, jetzt kann ich auch nachvollziehen, warum du so einen Film mit dem Titel anschaust. Weil, wer spielt mit?
Tommy Lee Jones und John Goodman.
Ja.
Ja, der Film ist von 2009 und ja, wie du schon gesagt hast, also es gibt es jetzt auf DVD oder gibt es schon eine Weile auf DVD. Ja, und deshalb habe ich den mir einfach mal angeschaut. Ja, und worum geht's? Also Tommy Lee Jones spielt den Detective Dave, über den Nachnamen haben wir schon gerätselt. Ich nenne ihn mal Dave Rubichaud. Mhm. So irgendwie. Es ist sowas mit einem X drin hinten, so französisch. Ganz schlimm. Ja, dieser Detektiv jagt einen Serienkiller. Das ist so die Haupthandlung. Es wurden nämlich mehrere junge Frauen umgebracht und ja, das ist alles sehr rätselhaft. Man findet irgendwo Leichenteile so abgelegt und ja, man weiß eben nicht so recht, wie das dazu kam. Zusätzlich ist es noch so, dass gerade ein Film gedreht wird auf der Ecke. Also ja, das Ganze spielt in Louisiana eben. Mhm. Und ja, der Detective Rubichaud trifft den Hollywood-Star Elwood Sykes, der eben zu Dreharbeiten in der Gegend unterwegs ist und da so ein bisschen ja, hin und her fährt und irgendwie trifft er auf ihn. Der ist auch dann betrunken und alles ein bisschen merkwürdig. So die,
halt, ne?
Ja, aber so, naja, ein bisschen unglaubwürdig alles. Aber dieser Schauspieler gesteht dem Detective eben, dass er eine Leiche gesehen hat. Einen ja, verwesten Körper eines Schwarzen. Ich weiß nicht, ob man das an so einem verwesten, uralten Körper erkennt, aber jedenfalls lag dieser Körper in Ketten irgendwo in den Sümpfen.
Okay.
Und clever wie der Detective ist, denkt er sich, dass diese Morde, die aktuellen, eventuell was mit diesem alten Mord zu tun haben.
Mhm.
Ich weiß jetzt auch gar nicht mal, warum er diesen Zusammenhang irgendwie sieht, aber er scheint da etwas zu geben. So. Und ja, man verfolgt jetzt eben diese Ermittlungen. Das ist auch alles ganz spannend, aber es passieren bei dem Film immer so zwischenzeitlich so ja, merkwürdige Dinge. Also er sieht dann irgendwelche Südstaaten-Soldaten, so, die einfach mal vor seinem Haus kampieren und so. Und dann unterhält er sich mit denen.
In welcher Zeit spielt der Film?
Echtzeit, also jetzt Gegenwart.
Okay.
Und ich habe nicht so ganz verstanden, warum das da jetzt eingebunden wurde. Ich habe allerdings jetzt auch nicht nachgeschlagen, Ob das jetzt an mir liegt, weil ich es einfach nicht begriffen habe oder weil ich irgendwie kurzzeitig mal weggeguckt habe, aber...
Ich sage jetzt nicht, wozu ich tendiere.
ja, aber das fand ich ein bisschen unpassend. Gar nicht unpassend, oder? Sondern absolut genial war John Goodman, der einen Mafia-Boss spielt, der diesen Film, der eben da gedreht wird, produziert. Oder ja, also der halt der Geldgeber ist und da auf diesem Gelände eben auch unterwegs ist. Und das ist eine absolut grandiose Rolle für ihn, weil er spielt so ein richtiges, überhebliches Arschloch, irgendwie total übertrieben, aber absolut passend. Mhm. Also das ist so eine Rolle, die ihm einfach extrem gut steht und auch absolut glaubwürdig ist.
Aber ich glaube, ich kenne nichts Schlechtes mit John Goodman. Der ist immer geil, finde ich.
Ja, also die Filme sind manchmal nicht ganz so toll, aber er selbst ist eigentlich immer überzeugend.
Das liegt, wenn dann, nie an ihm, ja.
Ja, aber da beginnt eigentlich auch schon das Problem, dass so toll seine Rolle ist, so schlecht ist, oder naja, schlecht ist, das klingt ein bisschen hart, aber so wenig konnte mich der Film überzeugen. Hm. Ich kann halt gar nicht so den genauen Grund benennen, weil eigentlich so diese Atmosphäre, die geschaffen wurde in Louisiana, alles so ein bisschen neblig und mit Sümpfen und also das fand ich schon alles ganz spannend, das passt auch alles und die Stimmung an sich, die Story, das passt auch alles, aber dieser Detective, eben gespielt von Tommy Lee Jones, ist so ein bisschen auf der einen Seite cooler Cop, auf der anderen Seite so irgendwie verklemmt, so, weiß ich nicht, der redet mit den Leuten nicht so richtig und ist so immer so ein bisschen verstimmt und also irgendwie das passt alles nicht. Und dann eben noch diese Szene mit diesen Südstaaten-Soldaten und also weiß nicht, so als Gesamtwerk war ich eigentlich eher enttäuscht, weil eben die beiden Schauspieler gleich bei mir so eine hohe Erwartungshaltung irgendwie ausgelöst haben.
Finde ich jetzt gerade sehr interessant. Du sagst ja in Louisiana, also so im Hurricane-geschädigten Umland. Und wenn es in der Jetztzeit spielt, dann ja sicher auch, weiß nicht, ist das da mal angesprochen oder so mit Katrina und so? Oder merkt man da irgendwas von?
Weiß ich jetzt gar nicht.
Aber spielt auf jeden Fall auch in der Gegend. Und ich habe irgendwann vom, weiß ich nicht wann, mal auch geguckt, The Bad Lieutenant mit Nicolas Cage, der ja auch eben direkt in New Orleans und relativ kurz danach spielt. Und der war auch, er hatte ähnliche Probleme wie das, was du jetzt beschreibst.
Ich war jetzt gerade am Überlegen, weil ich habe ja doch noch irgendwas mit Louisiana geguckt und es ist True Blood.
Ja, genau. Das
ist ja noch relativ viel. ja, aber wie gesagt, also der.
Wahrscheinlich kann man da zurzeit günstig drehen.
Schön viel.
Okay, entschuldige.
Ja, also Film eben, Schauspieler an sich nett. Also die Rollen eben unterschiedlich gut oder gut geschrieben, besser gesagt. Also gespielt schon gut, aber eben so vom Konzept, was dahinter steht, nicht ganz überzeugend. Und ja, ich glaube, hätte man sich bei dem Film ein bisschen mehr auf diese Krimi-Elemente, auf die reine Ermittlung und sowas konzentriert, wäre das ein deutlich besserer und interessanterer Film gewesen. Also man kann ihn gut gucken, aber ja, ich war weniger begeistert, als ich.
Ja, es scheint auf jeden Fall seinen Grund zu haben, dass ich von dem Film jetzt zum ersten Mal gehört habe, würde ich sagen.
Ja, also die Bewertungen, was ich so gelesen habe, die sind sehr unterschiedlich. Manche finden es eben total toll, aber viele sind eben auch echt enttäuscht. Also
ja,
aber auch bei MoviePilot, glaube ich, nur 5, irgendwas. Also so der Überfilm ist es jedenfalls nicht. Aber allein wegen John Goodman und den Szenen kann man sich den Film eigentlich schon anschauen.
Ja, man kann gar nicht genug Zeug mit Mafia-Bossen gucken. Okay, also so viel zu In the Electric Mist, Mord in Louisiana. Was hast du noch geguckt? Du
warst ja sehr fleißig. Etwas spannender und ja auch etwas aktueller ist Green Zone.
Ja.
Der aktuelle Film mit Matt Damon.
Auch bekannt als die Bourne-Identität Teil irgendwas.
Und Regisseur Paul Greengrass hat genau eben bei Teil 2 und Teil 3 der Bourne, sind ja gar nicht mehr drei Filme, es ist ja schon vierter jetzt, ne?
Ja, aber der kommt ja nicht mehr, weil das Team nicht mehr zusammenkommt, so mit Damon Hill nicht ohne den Greengrass und der Greengrass.
Ah ja, da hatten wir doch auch irgendwas zu erzählt. Ja, ja, jedenfalls, also das Team ist bekannt, das Team hat schon zumindest zwei tolle Filme abgeliefert und ja, schlagen jetzt eigentlich so mit Green Zone eine ähnliche Richtung, zumindest was den Stil angeht, an. Hm? Nein. Ja, Green Zone spielt im Irak im Jahr 2003 und es geht eben darum, dass das Militär oder eben in dem Fall speziell Matt Damon als ja, Angehöriger des Militärs, als irgendein Offizier, ich habe keine Ahnung, was er da genau ist, dass die eben auf der Suche nach Massenvernichtungswaffen sind, die ja eben der, ja, der Auslöser für den Angriff auf den Irak waren.
Mhm.
So, und ja, Matt Damon spielt eben Roy Miller. Und Roy Miller führt eben seine Truppe dann von Ort zu Ort, um eben diese Waffen zu finden. Und er findet nichts. An dem einen Ort nichts, dann wieder nichts, dann wieder nichts. Und irgendwann fängt er dann an, so Fragen zu stellen und sagt so, hey, die Infos, die wir hier haben, die sind ja alle falsch. Und das kann doch alles gar nicht sein. Und woher habt ihr die denn? Und niemand will ihm das verraten. Und plötzlich, ganz zufällig, spricht ihn jemand von der CIA an und sagt so, hey, ich würde dich da unterstützen bei deiner Recherche und... Naja, ja, ja, irgend so ein CIA-Typ spricht ihn an und dann, naja, ja, beginnt Roy Miller auch seine eigene Recherche, total souverän mit Google, haut da so ein paar Suchbegriffe ein, findet dann noch irgendwie Infos zu so einer Journalistin, die von Amy, Gott, wie hieß sie, Amy Ryan oder so gespielt wird, die auch bei The Wire und bei Gun Baby Gun mit dabei war. Okay. Und diese Journalistin, die hat eben einen Artikel veröffentlicht im Wall Street Journal, wo ein Informant ihr gesteckt hatte, dass eben ja, dort Massenvernichtungswaffen sind. Und so ist man im Prinzip innerhalb von ein paar Minuten mitten in so einer Verschwörung drin und weiß, oha, das war wohl eine Lüge. Und das ja, wurde halt relativ schnell gefunden. Und es ist alles extrem unglaubwürdig.
Also das ja, ist quasi, dass er jetzt dann so diesen Wandel von er ist der treue Soldat, der...
Er ist der treue Soldat, er muckt halt einmal sucht, in der
Presse. Die es auf jeden Fall gibt und dann merkt er auf einmal, oh, stimmt gar nicht und dann ist er auf einmal auf der anderen Seite.
Ja, also er muckt eben einmal in so einer Pressekonferenz auf, wird dann natürlich gleich zurückgepfiffen, so hey, so sei mal still, sag mal nix, sehen wir dann und dann eben ja angesprochen von CIA-Typen. Mhm. Dann aber ja direkt irgend so ein ja, paar... Ich will ja nicht zu viel verraten, aber direkt so Worthülsen irgendwo aufgeschnappt, daraufhin eben kurz gegoogelt und dann die Journalistin kennengelernt, zufälligerweise irgendwo und ja, irgendwann legt er dann auf eigene Faust los, hält sich nicht mal an die Regeln, aber das ist alles sehr, sehr knapp beschrieben und ja, es ist eben so die Behörden wollen nicht mehr zusammenarbeiten, aber Roy Miller steht über allem, ermittelt nun alleine und ja, will einfach jetzt rausfinden, woher die Informationen kamen, warum sie falsch sind und ja, versucht eben zu beweisen, dass dieser ganze Krieg oder die Grundlage des Krieges eine Riesenlüge ist.
Mhm.
Ich hatte mir gedacht, dass das ein Film wird, so ja, Born ähnlich, sehr, sehr nett optisch alles zumindest und dass die Story eigentlich auch für so einen Film gut geeignet ist.
Mhm.
Von den Action-Szenen und von der reinen Optik fand ich den Film auch echt gelungen. Aber die Story fand ich schon sehr schwer erträglich.
Ich erinnere mich, dass wir mal so einen Clip in den Trailern angesprochen hatten, der eben sich damit befasst hat, dass die da echte Soldaten, die zurückgekehrt waren, dann auch als Darsteller für sein Team und so benutzt haben, damit das schön authentisch und so wird. Mhm. Und lese jetzt hier gerade, dass es eben storymäßig auf einem ja, Tatsachenberichtsbuch aus 2006 von einem Journalisten basiert. Ja. Also das scheint wohl relativ auch authentisch zu sein, aber eben dann vielleicht nicht so unbedingt das spannende
ja, aber Skript, es ist das eben, es gibt. Ne? Ja, also du kannst so ein, also ich finde es total unglaubwürdig, wenn du so ein, naja, Regierungslügenkonstrukt mit ein bisschen googeln und mal zwei Leute fragen und auf einmal merkst du sofort, oha, da hatte jemand noch irgendwie ja, seine Finger im Spiel und das war wahrscheinlich irgendwie alles geplant und die wollten eh angreifen und ich finde es ja gut, dass die Geschichte aufgearbeitet wird und ich finde es ja auch nicht schlecht, dass das in so einem Rahmen geschieht, der von möglichst vielen Menschen auch nachvollzogen werden kann und ja, so begriffen werden kann.
Ewige Informatiker-Problem, ne?
Ja, aber ich finde halt die reine Umsetzung, die ist einfach zu flach. Also das, ich fand es einfach unglaubwürdig. Und unglaubwürdig ist eben das, was so ein Film mit so einer Geschichte nicht unbedingt gut verträgt. Ja. Also optisch nett, Action nett, insgesamt auch durchaus sehenswert, aber eben eine Story, die ja einfach
dem Thema nicht angemessen ist, oder?
Ja, oder die her. Ja, also ich weiß nicht, es gibt halt viele Szenen, wo ich denke so, ja komm, also so offensichtlich wie es jetzt ist und das sind dann Zufälle dabei, die das passt einfach nicht. Und dann ist es halt noch so, dass er dann zwischenzeitlich ja ins Feuer der eigenen Truppen gerät und dass er dann sozusagen zum Feind erklärt wird und so und dann eben so dieses typische, wir bringen halt alle um, die gegen uns sind und also es ist schon sehr...
Also entweder bist du für uns oder gegen uns.
Ja, aber eben auf, ja, also aber eben wirklich nur so schwarz und weiß und wenn uns was nicht passt, dann knallen wir ihn ab und eben immer diese Leute, die halt der Regierung angehören und versuchen alles zu vertuschen und naja, also irgendwie einfach nicht so wirklich geschickt von der Story, aber ja, kein schlechter Film, aber eben ich glaube, da hat jeder höhere Erwartungen dran.
Ja, doch, also ich hatte da schon hohe Erwartungen dran, auf jeden Fall. Ja. Tja, naja. Schade. Na gut, gut, also soweit dein
Green Zone
zu Green genau. Zone.
Ja.
Dann sind wir auch schon bei den Serien. Jetzt komme ich auch mal wieder. Ich war natürlich auch fleißig und habe, ich glaube, ich bin schon kurz vor der letzten Aufnahme damit fertig geworden, aber es braucht ja auch immer ein bisschen Vorbereitung sowas. Ich habe ein absolutes Juwel von einer Serie entdeckt. Also, was heißt entdeckt? Ich hatte es schon irgendwie 2-3 Jahre auf der Liste. Und es handelt sich um Freaks and Geeks, heißt zu Deutsch voll daneben, voll im Leben. Ich glaube aber nicht, dass das besonders viele Leute auf Deutsch kennen werden. Ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll, zu beschreiben, warum diese Serie so großartig ist. Es gibt nur eine Staffel davon leider, mit 18 Folgen. Die Serie lief Ende der 90er auf NBC, hat während der Ausstrahlung dann schon große Probleme gekriegt, ist nach 12 Folgen schon wieder abgesetzt worden und erst nach jahrelangen Fan-Protesten und Aktionen und so haben sie dann die anderen 6 Folgen, die es auch schon gab, einfach ja, noch auch ausgestrahlt. Hat also auch eine bewegte Geschichte, auch so eine der ersten Serien, die großartig Support übers Internet erzeugt hat. Ganz abgefahren. Von der Handlung her spielt die Serie allerdings am Beginn der 80er Jahre. Das hat mich dann zunächst ein bisschen verwundert, weil das mir nicht vollkommen klar war. Ich habe es dann kurz nachgelesen und mir gedacht, ob ich da vielleicht nicht was verwechsel oder so. Okay. Aber es spielt eben Anfang der 80er Jahre, was auch einfach eine schöne Zeit ist. Die Handlung dreht sich um ja, so Probleme des Erwachsenwerdens bei einer Gruppe Jugendlicher in der Highschool. Ja, sehr typisch eigentlich in der Hinsicht.
Von wann war die Serie?
Hattest du von wann? Gemacht? Ja, 99.
Ach so.
Ja, Ende der 90er. Okay. Tja, die Serie ist, wie gesagt, es gibt einen deutschen Titel, sie hat es sogar nach Deutschland geschafft. Überraschenderweise, selbstverständlich, hat es kein deutscher Sender noch in den deutschen Sprachraum geholt, sondern der ORF war es mal wieder. Da ist sie irgendwie 2002 gelaufen. Aber kein Problem, die deutschen Qualitätssender, die öffentlich-rechtlichen, die wollten noch mehr Leuten GEZ aus der Tasche ziehen, um noch mehr News hier reinzubringen. Die haben das natürlich dann auch gezeigt, so 2005 herum lief es sogar auf im Ersten. Auf einem großartigen Sendeplatz, Mittwoch auf Donnerstag Nacht um 2.40 Uhr. Das ist unglaublich, oder? Das ist echt so bitter.
Stadtzüge irgendwie, die tollsten Bahnstrecken Deutschlands, ja. Da kommt dann mal Freaks und Geeks.
Ja, cool. So ist das. Okay, vielleicht mal zu den Darstellern. Da zeigt sich dann schon, was einen erwartet. Das Spielen mit James Franco, ist euch der bekannt? Er ist, also vermutlich kennen ihn alle Leute, aber nicht unbedingt beim Namen. Das ist aus den Spider-Man-Filmen hauptsächlich bekannt. Ne? Ja. Das ist der junge Freund von Peter Parker, der sich dann aber auch gegen ihn wendet und. Ist also mir zumindest am bekanntesten aus den Spider-Man-Filmen. Hat jetzt auch letztes Jahr oder Anfang dieses Jahr irgendwann mal Saturday Night Live gemacht. Und so ziemlich alles, was ich außer den Spider-Man-Filmen mit ihm kenne, ist wesentlich besser als die Spider-Man-Filme. Also ist ein sehr, sehr sympathischer Typ. Ah ja, er hat auch bei Pineapple Express mitgespielt, genau. Da könnte man ihn jetzt auch noch herkennen.
Stimmt.
Auch wesentlich besser als Spider-Man seine Rolle in dem Film. Gut, spielt also damit. Dann spielt außerdem mit Jason Segel, den man als Marshall aus How I Met Your Mother kennt. Und so bin, glaube ich, ich ursprünglich mal draufgekommen, ja, irgendwie die IMDb-Seite von Jason Segel durchgeguckt, vielleicht als Sarah Marshall aktuell war oder sowas in die Richtung, und dann halt gesehen, so, oh, eine andere Fernsehserie, mit dem klingt ja interessant, ja. Also da dann irgendwann schon mal vorgemerkt. Außerdem spielt auch mit Seth Rogen. Und ich finde, das ist schon mal ziemlich großartig, oder? So eine Serie aus den 90ern mit Seth Rogen und Jason Segel zusammen, James Franco. Und
die müssen doch noch irgendwie extrem jung
ausschauen. Ja, es ist ganz, ganz so geil, einfach allein deshalb, weil du da diese Typen, die du eh schon irgendwie liebst, ja, und dann sind die da noch total jung und spitze. Die Hauptrolle ist weiblich, die wird gespielt von Linda Cardellini. Die kennt man jetzt nicht unbedingt, allerdings fand ich, dass die eine brutale Ähnlichkeit sowohl vom Aussehen als auch so von der Art her und vom Charakter, den sie da verkörpert, zu Ellen Page hat. Also ich habe echt, obwohl mir eigentlich klar war, dass sie das gar nicht sein kann wegen dem Alter und so, trotzdem irgendwie nochmal so sicherheitshalber nachgeguckt, ist sie das sicher nicht, weil es schon sehr frappierend irgendwie war, fand ich. Tja, das sind so die bekannten Hauptdarsteller. Man kennt noch wesentlich mehr, da komme ich später noch so zu den Nebencharakteren ein bisschen. Und das ist eigentlich für mich schon mal so Gold wert. Produziert außerdem wurde die Serie von Judd Apatow, der eben danach auch ja weiterhin sehr viel mit diesen Leuten gemacht hat. Ne? Also eben Pineapple Express zum Beispiel oder ja, Forgetting Sarah Marshall, Superbad, Knocked Up und so weiter. Also so dieses Team, Seth Rogen und er und auch James Franco und so. Da hat sich damals auch einfach so ein bisschen dieses Grüppchen gebildet anhand dieser Serie. Was auch einfach dem Ganzen noch so einen ganz tollen, nostalgischen, sympathischen Touch verleiht. Ja. Es ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, Nerdgold für mich, also so Film-Nerdgold, ja. Die ganzen Leute da so versammelt zu sehen. Aber es ist auch einfach super gemacht. Es ist, wie gesagt, Highschool, naja, Drama, ja, doch, Comedy-Drama. Und gut, nicht kitschig und doof, sondern richtig gut. Und mir auch ein totales Rätsel, wieso die nicht verlängert worden ist. Das ist halt ein bisschen schade dran. Das Titellied, genau, ist auch noch erwähnenswert. Das Titellied der Serie ist Bad Reputation von Joan Jett. Und, also, wie gesagt, ich alles, was ich da davon erzähle, macht es noch großartiger, finde ich. Das geht dir nämlich dann auch nach der 10. Folge am Stück nicht auf die Eier, sondern du bist gut drauf, du fühlst dich in deine Jugend zurückversetzt irgendwie durch die Storys und so. Und dann kommt wieder das Lied und du kannst eigentlich wieder mitwippen. Ist echt klasse. ja, es hat einfach auch schon, ja, wer Apatow-Filme kennt, der weiß auch, was so vom Skript und Humor teilweise da drin steckt schon. Irgendwie der Charakter von Seth Rogen hat dann den Plan, ich werde mir jetzt mal The Wall angucken, wenn ich nicht high bin, und dann reagiert irgendwie ja Jason Segel so drauf, nee Mann, nicht, tu es nicht, schlechte Idee, du wirst es bereuen. So ganz absurd halt auch. Und ist aber total liebenswert. Was sehr, sehr klasse auch ist, ihr kennt ja hoffentlich alle Back to the Future.
Natürlich.
Natürlich, ja?
Ja.
Bitte.
Nicht wirklich, aber das, was ich davon gesehen habe, fand ich absolut schrecklich.
Oh. Das vertiefen wir mal nicht. Okay, dann weißt du jetzt nicht, wen ich meine. Vielleicht weiß Henning auch, trotz dass er den Film kennt, nicht unbedingt. In Back to the Future gibt es ja den Hauptantagonisten Biff Tannen.
Ja.
Der Hey McFly, der Typ.
Ja, der ihm so ein Hoverboard klaut.
Feige Sau. Der Typ, der spielt in der Serie auch mit und ist da aber auch irgendwie, ich habe es mir relativ bald gedacht, aber trotzdem auch nochmal nachgucken müssen. Er spielt den Sportlehrer an der Schule. Und das ist zum Beispiel auch so gleich in einer der ersten Folgen eine Szene, die, ja, ich weiß nicht, ich konnte mich da total mit identifizieren. Sportunterricht. Und von der Handlung her ist so, dass am Tag drauf irgendwie der große Tanzkurs-Abschlussball oder sowas ist. Und er sagt halt so, ja, ihr Kinder, ihr wisst ja, ne, morgen ist der große Abschlussball. Also heute lassen wir es mal locker angehen. Und dann so einer von den Streberkindern sagt dann, oh cool, dürfen wir heimgehen? Und dann er, nein du Trottel, wir machen was Spaß macht. Völkerball. Und ich finde diese Zeile großartig. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch da auch mit verbunden fühlt, aber so Völkerball, nee, ich fand das nicht spaßig im Sport. Aber es ist nicht? So.
Ich fand das
ich toll. Fand
das,
ja, ja,
ich fand
okay.
Das auch toll.
Aber ihr könnt, ja, okay.
Das war das Beste.
Ich habe Völkerball immer gehasst. Und
weil du nicht werfen kannst.
Ja, ich weiß, nee. Vertiefen wir mal nichts, sonst muss ich wieder zum Psychiater. Aber ich finde es einfach klasse, weil es ist doch so, Völkerball, okay, auch wenn ihr es jetzt mochtet, ihr werdet sicher noch wissen, dass es nicht alle mochten. Aber das, ja. Also ich, zumindest war es bei mir so. Es wurde immer so vom Lehrer dargestellt, als ob das was ganz Tolles wäre. Und dabei mochten es überhaupt nicht alle, ja. Und es ist so einfach eine Szene, die ich ganz klasse fand. Prinzipiell ist es eben so, man merkt es ja am Titel, Freaks and Geeks. Ja, es geht so um die gegenüberstehenden Grüppchen von den Strebern und von den Coolen natürlich. Und der weibliche Hauptcharakter versucht so von den Strebern zu den Coolen irgendwie überzuschwenken. Ja, gerät halt eben in die Pubertät und will dann nicht mehr der Streber sein. Ja, fängt dann irgendwie auch eine Beziehung an und so, gibt es einfach alles, was so dazugehört zu Highschool-Drama. Und es sind noch jede Menge anderer Nebencharaktere, das ist auch so großartig. Zum Beispiel Jason Schwartzman, den du ja jetzt in Board to Death auch geguckt hast, Henning zum Beispiel.
Yep.
Ja, aus allen möglichen anderen Serien, die ich gucke, aus den Gilmore Girls, einer ist da mal drin, dann es spielt auch ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der Vater von John Locke, Anthony Cooper, Henning.
Hm.
Ne? Weißt ja. Du, ich meine, der spielt zum Beispiel auch einen Vater von einem von den Kindern da. Der Chef von Doug, also der IPS-Chef aus King of Queens.
O'Boyle.
Ja, genau, der O'Boyle spielt auch einen Vater. Wie gesagt, Biff Tannen. Und, was der Hammer ist, wirklich ein 1,20 Meter groß Shia LaBeouf. Er spielt das Maskottchen vom Basketballteam und verletzt sich. Einfach alles total herrlich. Ja, so viele Namen, so viele bekannte Gesichter, so jung und aus eben dieser Zeit, die eigene Kindheit irgendwie ist. Es hat ein normales Intro, es ist so voll dieser 90er-Jahre-Charme. Hat mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht deshalb. Und ich hab ja schon irgendwie ein paar Textstellen gebracht, ist gut geschrieben. Ist, weiß nicht, zum Beispiel einmal geht die Kapelle vom Sportteam, geht noch irgendwie was trinken und dann ist aber auch gerade die Gruppe von den Coolen, wo natürlich James Franco und Seth Rogen und Jason Segel und so dazugehören, die Coolen, die dauernd high sind und so, die sind dann auch gerade in diesem Diner, wo die Band hingeht und die haben natürlich ihre komischen Uniformen an, ja. Wie man das ja so kennt von diesen US-Highschool-Marching-Bands. Und ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war. Einer von den Coolen meint dann eben so, hey, Sergeant Pepper, wo ist der Rest vom Lonely Hearts Club Band? Und so. Ist großartig geschrieben. Man lacht sich meistens kaputt. Und es ist aber eben trotzdem auch ernsthaftes Drama mit dabei, das nicht kitschig ist, wie man es sonst häufig von so Highschool-Kram kennt. Es ist wesentlich ernsthafter und funktioniert auf dieser Ebene wesentlich besser als die neuen Sachen vom Apatow.
Falls wie lange ist so eine Folge?
Jemand Angst hat. Die Folgen sind leider kurz, oder? Nee, lass mich überlegen. Nee, stimmt, sie sind lang, sie sind 43 Minuten. Und es gibt halt 18 Stück.
Ja.
ist dann auch irgendwie gefährlich. Da gibt es DVD-Editionen, wo sie in der falschen Reihenfolge drauf sind und sowas. Und es gibt einen totalen Fan-Kult im Internet dazu. Ja? Also ewig viel Menschen, die diese Serie total lieben. Und ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ist halt kurzes Vergnügen. Ich habe die, glaube ich, an einem Wochenende weggeguckt. Aber ich hätte es danach sofort wieder schauen können. Es hat auch ein zufriedenstellendes Ende. Es ist wirklich so einfach, wie ich es am Anfang gesagt habe. Es ist ein kleines Juwel. Ich bin sehr froh, dass ich das jetzt dann mal erledigt habe. Super schön. Werde es mir sicher irgendwann nochmal angucken, weil ist einfach was so für mich einfach ein bisschen zeitlos ist. Dadurch, dass das so mich in die Kindheit ein bisschen zurückbeamt, kann ich da bestimmt noch öfters Spaß damit haben. Genau, ja, so glaube ich, ist alles, was es dazu noch zu sagen gibt. Hat ein ganz klasse Soundtrack auch, das ist vielleicht durchaus noch erwähnenswert. Wirklich zeitgemäße Musik. Und eben, weiß nicht, ob das Problem auch allen bekannt ist, es ist ja oft so, dass entweder dann für die europäische Ausstrahlung schon andere Musik benutzt wird, damit man sich da mit Lizenz und so Scheiß nicht rumschlagen muss. Und auch für die DVD-Veröffentlichung von Serien werden ja dann oft andere Lieder verwendet, weil man nur die Rechte für TV-Ausstrahlung gekauft hat oder so und dann arm dran würde, wenn man die Rechte für DVD auch noch kaufen müsste. Und da haben sie deshalb lang gewartet, deshalb gab es es lang nicht auf DVD, weil eben die gesagt haben, die es gemacht haben, das wollen sie nicht, dass die Musik ist so ein essentieller Bestandteil der Serie, das funktioniert nicht, wenn du da rumdoktorst und das ist sehr gut. Ja. Ich meine, das ist.
Aber das ist ja auch eigentlich fast immer der Fall, also du hast dich für irgendein Lied entschieden,
ja,
das wahrscheinlich sehr bewusst,
klar. Und
dann ist es eben
deshalb nicht so einfach austauschbar. Deshalb ist das auch so ein großes Problem, dass das dann leider doch oft gemacht wird. Ich meine, Beispiel mal nur eine schrecklich nette Familie, da ist, ich weiß nicht, ob auf allen oder wie das genau ist, aber es gibt auf jeden Fall DVDs, da ist ein anderes Titellied. Also, ich meine, man kann jetzt über die Serie reden, wie man will, aber das geht einfach gar nicht, ja, und insofern auch echt positiv. Sowohl jetzt generell die Musik, die verwendet wird, klasse, als auch, dass sie das eben so auf ihrem Standpunkt beharrt sind, dass die Musik so wichtig ist, kann man auch positiv hervorheben. Ist auch für ein paar Emmys nominiert gewesen, also schon auch kritisch irgendwie positiv beurteilt. Problem, warum es auch abgesetzt worden ist, was Fans natürlich meistens sagen, es ist nicht ausreichend beworben worden und der Timeslot war scheiße. Kann man.
Dann auch da irgendwie 2.40 Uhr oder was?
Nee. Bitte? Ja, nee, so schlimm wahrscheinlich nicht. Aber nee, aber. Ich meine, es wird ja sogar irgendwie als schlechter Timeslot Samstagnachmittag bezeichnet, was ich dann wieder nicht so ganz nachvollziehen kann, aber. Gut. Jetzt habe ich genug hier drüber gelobt. Muss man gesehen haben, wie gesagt, ich meine, das schafft man ja an einem Tag, wenn man gut drauf ist.
Ja,
ist wirklich ganz große Klasse. Unbedingt angucken. Freaks and Geeks. Dann sind wir aber mit den Serien auch schon durch, zumindest mit der Neuvorstellung.
Das
kommt jetzt.
Bisschen Eigenfeedback. Und zwar habe ich geguckt Bored to Death, was du Folge 6, Minute 50 erwähnt hast. Ich habe das ja extra rausgesucht,
ja, weil
damals gab es noch keine Kapitelmarken.
Auch ganz lustig. Du hast es ja hier so reingeschrieben, Bored to Death, Folge 6, Minute 50. Als ich das dann zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht so, aha, erstens, ja geil, endlich guckt es, endlich hört er auf mich und guckt's. Und dann habe ich mir gedacht, aber warum schreibt er rein, dass er bei Folge 6, Minute 50 ist aktuell? Wen interessiert das?
Die Folgen haben ja auch keine 15
Minuten. Ja, eben, oder? Genau. Habe ich mir dann auch zwei Tage später gesagt, da hätte ich es auch schon merken können. Ich habe es dann im Gespräch schon kapiert, dass du da rausgesucht hast, wann ich es vorgestellt habe. Ja, so viel am Rande.
Ja, also, ich, wie viele Folgen hat die Serie? Acht
oder Stück, so? Ja.
Acht Stück?
So je 30 Minuten.
Ja, also.
Das schafft innerhalb man ja dann wirklich
von an einem Tag. Vier Stunden ist man eigentlich in einem Tag damit durch. Und ja, ich bin absolut begeistert. Also die Charaktere sind toll, die Story ist toll. Eigentlich ist alles toll.
Ja. Und der Humor ist toll, die Dialoge sind toll,
ja,
Schauspieler also sind toll, alles.
Ich war echt völlig begeistert und das eben ohne so eine Phase zu haben, so erstmal reinkommen, erstmal die Leute kennenlernen, erstmal sich dran gewöhnen, sowas fiel da eigentlich alles weg, weil es war eigentlich von Minute 1 sofort alles sympathisch. Ja. Also
es geht sofort mit diesem bizarrmäßigen irgendwie los, ja, so ein bisschen seltsam, der Typ ist ein bisschen seltsam und alles, aber du schmunzelst irgendwie sofort los und du schmunzelst dann die ganze Folge durch.
Ja, also es ist eben ja der verrückte Boss, der genau, dann wie spricht man den griechischen Herrn aus Hangover?
Ja.
Genau. Der Typ ist einfach
der Hammer.
Ja, völlig bekloppt, aber sowas von unglaublich sympathisch einfach dabei auch. Ja, also
mit seinen Penis-Comic-Zeichnungen und so.
Ja, er als Comic-Zeichner und ja, es ist einfach, also nee, das passt. Also eine Serie, die man unbedingt sehen sollte und ja, also wirklich jede Minute ein Hochgenuss ist. Ja,
der absolute Geheimtipp der aktuellen Saison.
Ja, ich verstehe auch gar nicht, warum das nicht noch viel mehr gehypt wurde und also, weiß nicht, grandios.
Ich habe mir bestimmt Mühe gegeben in Folge 6. So.
Ja, doch, aber das ist ja, ich glaube dir auch nicht alles, das ist ja auch manchmal ein bisschen... Und
dabei bist du ja der Flash vor... Naja.
Gut, so, die Serie habe ich geguckt.
Ja, warte dann noch kurz,
Sebastian, ach so.
Ja? Kennst du die Royal Tenenbaums?
Ja.
Ich finde nämlich, dass so vom bizarr-absurd-Level, das ist so ein ganz passender Vergleich. Also wer so mit dem Film gut zurechtkommt, der, glaube ich, kann die Serie auch genießen.
Den Film habe ich mal angefangen und fand ihn überhaupt nicht toll.
Ja, du bist doch doof.
So, okay. Darf ich weitermachen?
Ja, jetzt.
Gut, Born to Death, toll. Auch toll, weil ich habe es jetzt endlich mal zu Ende geguckt, und zwar die sechste Staffel von Desperate Housewives. Das Staffelfinale selber, die Handlung da drin, war ein bisschen überspitzt und übertrieben, was ich ein bisschen schade fand, aber die Serie ist immer noch auf einem extrem hohen Niveau und immer noch außerordentlich unterhaltsam.
Kann man also ruhig nochmal darauf hinweisen, so viel wie die Serie sich beschimpfen lassen muss, völlig ungerechtfertigt.
Ja, also ich habe ja auch immer schön draufgehauen und hier Frauensendung und doof und was interessieren mich da irgendwelche Hausfrauen, aber die Serie bietet so viel, also doch, also es ist auf jeden Fall wert, gesehen zu werden.
Gehört, sage ich immer wieder, zum Besten, was im Drama-Bereich läuft.
Momentan. Ja, weil, naja, aber ja, es ist ja auch, also es hat ja eben auch echt viele humoristische Momente.
Eben,
aber es auch immer passt einfach, also die Dosierung der einzelnen Bereiche oder Stimmungslagen und wie auch immer, also das einfach sehr, sehr gut gelöst.
Du hättest ja ruhig mal erzählen können, dass die neue Nachbarin aus Staffel 6 eine fette Hauptrolle bei den Sopranos hatte. Auch sehr gut.
Ja, das, wie heißt sie? Ich weiß gar nicht.
Tja, bei den Housewives weiß ich es jetzt auch nicht mehr. Nee.
Angel? Naja.
Naja, egal. Was hast du noch geguckt? Du warst ja wirklich fleißig, ne?
Genau. Und die dritte Serie, die ich jetzt allerdings erst begonnen habe, ist True Blood. Ja, mehr aus so einer Laune heraus, so ich fange einfach mal an und es wird so viel drüber geredet und ich muss mir jetzt ja schon mal trotz
Wie war das? Du konntest dich nicht entscheiden, ob du nochmal Lost oder nochmal Sopranos guckst, dann hast du gedacht, ja, dann gucke ich das.
Genau, das war eigentlich so der Auslöser des Ganzen. Flucht in was Neues. Ja. Und ich mag immer noch keine Vampire und ich finde, auch wenn es ein bisschen widersprüchlich klingt, find die Vampire in der Serie immer noch nicht so sonderlich unterhaltsam und ansprechend, aber die Serie bietet genug drumherum und hat die Vampire auch so ein... genau. Und hat die Vampire aber so geschickt eingebunden, dass es nicht ganz so klischeehaft nicht so typisch Vampir-Serie irgendwas ist. Also das passt schon alles. Und selbst wenn man kein Fan wie ich von irgendwie der Vampir-Thematik ist, ist die Serie trotzdem sehr cool.
Ja.
Also ich bin jetzt zwar noch in der ersten Staffel, aber ich denke, ich werde auf jeden Fall die zweite Staffel gucken und mittlerweile gibt es ja auch schon eine dritte, ne?
Ja. Die läuft jetzt dann.
Genau. Also, auf jeden Fall kann ich das unterschreiben, was darüber gesagt wurde, dass die Serie
wirklich
HBO-typisch auch wieder einfach total gelungen ist.
Auf jeden Fall einen Versuch geben, auch wenn man jetzt erstmal skeptisch ist wegen dem Vampirkram. Es ist gut genug gemacht.
Ja.
Gut, das war das Eigenfeedback. normales Feedback haben wir nicht wirklich was. Achso, ja gut, vielleicht nochmal kurz zu der Pause Stellung genommen. Es ist natürlich so, dass das clever gewesen wäre, wenn wir das kommuniziert hätten. Bisher haben wir dann ja immer irgendwie auf Twitter was rausgehauen. Aber ich weiß ja auch, dass bei weitem nicht alle, die die Folgen runterladen, auch bei Twitter sind. Also ist das auch nicht so das Gelbe vom Ei. Wir überlegen uns da mal was im Laufe der Woche, dass das dann schön auf der Webseite steht, damit sich das auch lohnt, dass ihr danach guckt, wenn ihr euch wundert, wo die neue Folge bleibt. Das war nicht so ideal, war einfach, tut mir auch echt leid, war zu viel los. Ist einfach so, ja, neue Assistenten auf Arbeit und so, anlernen und so ein Scheiß, ging nicht. Aber tja, dafür waren wir ja jetzt wieder da und in Zukunft dann auch schön mit Statusmeldung irgendwie auf der Webseite. Da, wie toll. Gesagt, lassen wir uns was einfallen. Und ja, ich habe auch irgendwie 2-3 E-Mails gekriegt unter der Woche. Ich habe es noch nicht, ich werde es irgendwie jetzt dann, Inbox Zero steht wieder an, tut mir auch leid, aber wir freuen uns immer, wenn ihr euch meldet. Also denkt nicht, dass das irgendwie untergeht oder ungehört bleibt. Das war mir wichtig, auch nochmal kurz gesagt zu haben. Aber ansonsten sind wir ja dann jetzt schon bereit für den wichtigsten Punkt der Woche.
Ich bin ja diesmal eins dran.
Ja.
Und
ja.
Zwar
haben wir abgestimmt, ja. Henning und ich.
Toll. Ich habe mir Lost in Translation ausgesucht.
Ein großartiger Film.
Sehr vernünftig, ja.
Großartiger Film von Sofia Di Coppola.
Yep. Nee,
ohne die. Aber ja. die Hauptdarsteller sind Bill Murray und Scarlett Johansson. Es geht um einen alternden Filmstar, der ja an Popularität verliert und der reist eben nach Japan, um irgendeinen komischen Whisky oder sowas zu bewerben. Und dort trifft er eben die so eine Frau, die mit ihrem Mann, der Fotograf ist, eben mitgereist ist. Sie sitzt immer den ganzen Tag allein im Hotel rum und da trifft sie eben den Schauspieler und ja, die kommen sich dann so ein bisschen näher und reden halt so über ihren Alltag und dass sie, also dass bei ihnen beiden gerade jeweils nicht so toll läuft und
ja, finden quasi ja. So sich gegenseitig, ne? Und gehen dann so genau. Auf eine Odyssee irgendwie durch die japanische Kultur auch. Es ist echt spitze inszeniert.
Ein Film, der irgendwie total ruhig ist.
Ja, genau.
So extrem langsam, extrem ruhig und ich hätte im Vorfeld auch nie gedacht, dass ich das jetzt irgendwie so wirklich gut finde und dass ich mich dafür begeistern kann, aber das war schon ein Film, der von der ganzen Machart sehr besonders ist.
Ja.
Also
ja.
Ein total schöner
Film. Ist wirklich Film. Was so ein bisschen heraussticht.
Ja. Ja.
Genau, ja gut. Also das ist so die Empfehlung, wer den noch nicht kennt, der hat was nachzuholen. Und ansonsten sind wir durch für diese Woche. Jetzt hoffen wir mal, dass es nicht wieder 2 Wochen dauert. Eventuell könnte es aber dazu kommen. Nächste Woche fällt Sebastian auf jeden Fall schon mal aus. Und es ist ja auch hier Patriotismus und so gefragt. Das frisst viel Zeit.
Ja, falls schauen wir mal. In der Folge ganz viel Tuten gehört hat, das ist auf meiner Spur gewesen. Ja.
Bei Henning tröten sie. Na gut.
Ja.
Nee. Das war's von uns für diese Woche und schön, dass ihr wieder zugehört habt. Kommt auf der Webseite vorbei und lasst uns einen Kommentar da, beschimpft uns oder lobt uns, was auch immer. Unter watch-th.is findet ihr das. Und dann hören wir uns demnächst wieder, würde ich sagen. Schaut nicht zu viel Schrott. Bis dann. Ciao.
Bis dann.
Ciao.
Ey, jetzt fängt es hier zu donnern an, oder was? Ey.
Bitte?
Es fängt hier zu donnern an.
Ja, und hier laufen permanent Leute mit irgendwelchen Tröten lang. Also wenn man das hört, aber ich habe die Tür zu, ich kann nichts anderes.
Naja, gut.
Hätten wir jetzt nicht das Ding erwähnen wollen?
Dude, Outtake. Ja, willst du nicht ansprechen? Soll ich es ansprechen?
Ja, doch, das war jetzt mein...
Sind wir ja dann jetzt schon bereit für den wichtigsten Punkt der Woche? Da, 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 da. Ich spiele es nicht ein, aber du darfst einfach losreden. Ich könnte sogar noch Tipps nachtragen, aber ihr könnt mir ja nicht beweisen, dass ihr wirklich so getippt hättet. Das ist das Problem.
Tja. Ich habe alle Tipps. Also, meine Tipps sind schon sehr, sehr durchdacht gewesen.
Natürlich.
Also ich hab die nicht einfach spontan reingesetzt, nee, sondern klar. Da steckt schon mehr hinter.
Selbstverständlich. Mhm. Du hast einen Würfel benutzt.
Nein, ich habe mich natürlich in die Spielstatistiken einzelnen Teams reingelesen.
Ja, klar, und so. Klar. Ausführliche Taktikanalysen habe ich auch gemacht.
Wie man das halt so macht.
Ja. Aber, ich meine, das wird sich ja schon rechnen eigentlich, ne?
Ja, klar.
Also von ja, und dann kannst du es 3GS irgendwie verhökern. Also gibt ja genug Leute, die für gebrauchte iPhones viel Geld zahlen.
Ihr Schweine.
Ja, ich habe meins jetzt eben komplett mal entkabelt hier, mein Kabel abgezogen und eingepackt. Nun ist es weg.
Oh, aber du hast doch so ein schönes Siemens jetzt.
Nein.
Nicht?
Samsung.
Ach, Samsung, ja noch besser.
Samsung noch für besser. 18 Euro, ein richtig geiles Ding.
Sehr schön.
Vor allem, du kannst doch keine 349 Euro für so ein Gerät verlangen, wenn du bei Vodafone irgendwie für 100 Euro mehr so ein Nexus One ohne Vertrag, ohne alles bekommst.
Ich habe 400 gezahlt für das blöde 8 GB Ding damals.
Über Ruhe. Aber es ist ja halt auch schon 3 Jahre her.
Wahnsinn.
2.
Wie die Zeit vergeht. Nee, 3.
Ja.
2007.
Ja, 2007. Ja, das ist der Wahnsinn, ey. Die ganzen Leute mit ihren Scheißtröten vor der Haustür hin und her, weil hinterm Haus ist halt Park und dann ist der Biergarten und da ist halt immer Public Viewing und jetzt ziehen die Leute halt an der Straße auf der einen Seite und im Park auf der anderen Seite lang mit hier Tröten und sonst was und Lärm rum.
Bin ich zum Glück relativ verschont.
Aber ich weiß nicht, ich bin auch im Überlegen, ob ich jetzt losziehe oder ob ich es einfach hier in aller Stille zu Hause mir anschaue.
Ich kann dir sagen, wofür ich mich entscheiden würde. I'm a people's person.